und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und direkt bei mir ist heute wieder der Stefan. Stefan, hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, der Stefan und ich, wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar sprechen wir heute über einen deutschen Film. Einen deutschen Film, der Filmförderung bekommen hat, und es ist ein Genrefilm und es ist sogar noch ein Horrorfilm. Das heißt also, wir sprechen heute über einen deutschen Horrorfilm, der Filmförderung von Nordrhein-Westfalen bekommen hat, also ein Novum, und der auch gar nicht so geradlinig und stringent ist, so wie wir das eigentlich für einen deutschen Film gewöhnt sind und so ganz anders ist. Und ja, Stefan, wie hat dir denn dieser Film gefallen, den ich immer ausgesucht habe diesmal? Und ja, mich würden mal so deine ersten Eindrücke mal so interessieren.
Ja, genau. Wir hatten ja geplant, dass wir heute miteinander sprechen über diesen Film und dass wir nochmal gemütlich essen und uns den Film nochmal in Ruhe anschauen. Und hat es mir aber auch nochmal ins Herz gelegt, dass ich mich doch bitte vorher nochmal mit dem Film beschäftige. So, dass das einen Grund haben wird und dass es so gut sein wird. Und ich hatte gestern einen schönen freien Tag, hatte viel Zeit und habe mir den Film angemacht. Und so wie es, glaube ich, jedem geht, der sich für Filme interessiert, du bist extrem drin in der ersten Totale, die geschieht, während du dich die ganze Zeit fragst, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ich habe so eine Krankheit mittlerweile, dass wenn irgendwas in mir passiert beim Zuschauen, ich dann immer auf diese Display-Taste meiner Fernbedienung drücke, halt, um zu gucken, so 17 Minuten, 22 Minuten, 34 Minuten halt, ne? Und ich hatte bei der 22. Minute hatte ich das Gefühl, ich bin extrem drin und ich will unbedingt wissen, was hier passiert, und habe mich extrem konzentriert. Und exakt 10 Minuten später habe ich beschlossen, dass ich einfach aufhöre nachzudenken und es einfach nur fließen lasse und nicht versuche, mir hier zu viel Gedanken zu machen, denn der Film wird es mir nicht einfach machen. Und dementsprechend habe ich es erstmal fließen lassen, war auch gut so, und dann war das perfekt, dass ich mir heute nochmal richtig Gedanken machen konnte. Also das ist ein Film, den man nicht einfach so wegsnackt, den muss man sich mindestens zweimal anschauen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man am Anfang erstmal komplett frei bleibt, sich nichts durchliest, sich nichts anschaut, sich nichts antießt und dann einfach reinspringt, denn so richtig greifen wird man es eh nicht. Also, aber es ist sehr, sehr beeindruckend, extrem. Er hat mir sehr, sehr gefallen. Ich bin kein großer Freund von Antiplots, da kommen wir ja gleich noch dazu. Wir haben ja auch schon, wir sind uns ja sicher, dass wir heute noch mal kurz drüber sprechen wollen. Ich bin kein großer Freund von Antiplots, allerdings ist es auch etwas sehr, sehr Erfrischendes, und der Film hat halt einfach ein unglaubliches Handwerk. So.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr beachtliches Handwerk. Darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein. Ich habe den Film damals bei Veröffentlichung im Kino gesehen, hier bei uns in Leipzig im Luru-Kino. Und hier gab es wirklich eine sehr schöne mediale, es gab eine schöne Werbestrategie. Da wurde an vielen Ecken darüber aufmerksam gemacht, um den Film. Und erst später habe ich dann auch noch einen Podcast gehört, Bahnhofskino. Shoutout hier an den Patrick. Die hatten im Stream sozusagen einen Link zum Anschauen von Bildstörungen da bekommen. Und hatten dann auch nochmal über den Film gesprochen. Und ich hatte das erst nach meinem Kinobesuch gehört, aber es war trotzdem so, wie ich fühlte mich wie in so einer Blase, und in dieser Blase ist alles voll mit diesem Film. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, also wie wenn ich mit jemand anderen spreche, ich habe noch nie von dem Film gehört. Also bin ich auch selber sehr lange und sehr oft mit dem Film ein bisschen werben gegangen, und der hat halt auch wirklich echt Spaß gemacht, verlangt aber natürlich ein bisschen was ab. Bei einer Laufzeit von 70 Minuten ist das aber schon ein Novum. Bevor wir jetzt richtig eintauchen, Stefan, um was geht's denn in Loose eigentlich?
Ja, Der kleine Abriss der ganzen Sache. Während sich eine junge Taxifahrerin blutend in ein Polizeirevier schleppt, begegnet Polizeipsychologe Dr. Rossini in einer Bar der geheimnisvollen Nora, die ihn äußerst merkwürdig anflirtet. Sie erzählt von ihrer alten Freundin Luz, die vor Jahren auf einer chilenischen Klosterschule das rebellische Potenzial von Teufelsbeschwörungen entdeckte. Genau, mitten im eigenartigen Gespräch der beiden klingelt Dr. Rossinis Piepser und die Polizei braucht dringend seine Hilfe. Eine Taxifahrerin ist verletzt und verwirrt in einem Polizeirevier aufgetaucht. Der Name des mutmaßlichen Opfers ist Luz.
Und so stringent, wie sich das jetzt hier liest, fühlt sich der Film zu keiner Sekunde an. Und der Film gibt sich sehr viel Mühe, die eigentliche Grundidee zu zerpflücken. Jetzt haben wir es so gemacht, wir haben jetzt nach Beenden des Films noch ein bisschen das Behind the Scenes gesehen und haben auch kennengelernt, wer Tilman Singer eigentlich ist und wie er zu dem Stoff gekommen ist und wie er den entwickelt hat und schon alleine von diesem Standpunkt heraus betrachtet, wie er es entwickelt hat, so fragmentarisch. Er hat Einzelbilder gehabt, viele Einzelbilder miteinander verbunden, dann irgendwann wahrscheinlich versucht, dann die übergeordnete Storyline halt zu finden. Es sind Versatzstücke natürlich zu religiösen Themen drinne, ganz viel. Und Aufschluss selber dann über die eigentliche Geschichte geben dann auch noch die Schauspieler selber. Das würden wir dann zum Schluss sagen, weil für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ganz klare Empfehlung, schaut den euch an. Ihr könnt uns natürlich gerne lauschen, aber wir werden sehr viel über den Film verraten, was einem auch den Filmgenuss wahrscheinlich auch ein bisschen verleiden kann, weil der Film lebt auch ein bisschen davon, eigentlich nichts darüber zu wissen, sondern ein bisschen ins kalte Wasser geschubst werden. Für die, die jetzt trotzdem noch zuhören wollen, sich danach den Film anhören, wir werden versuchen, zum Ende dann ein bisschen was der Film im Großen und Ganzen vielleicht darstellt. Aber ich glaube, das will der Film gar nicht, dass man ihn rational so fasst, sondern der Film will vor allen Dingen ganz anders wahrgenommen werden.
Ja, vor allen Dingen in erster Linie hatte ich das Gefühl, der Film will mich ästhetisch verstören. Er will mich triggern mit so ein paar politisch-religiösen Themen, die mich in meiner Gesellschaft umgeben und macht aber einfach auch überhaupt nicht klar, ob es jetzt in die Richtung A, Richtung B oder Richtung C geht. Er reißt einfach A, B und C einfach an, die ganze Zeit so und lässt dich einfach nicht in Ruhe. Hinzu kommt noch, dass so ein bisschen der Kern des Plots auch dann von Figur zu Figur überspringt. Das ist etwas, wo ich dann eben bei der 32. Minute mir dann dachte, okay, jetzt höre ich auf, hier komplett konzentriert mir Gedanken zu machen, so was will der hier überhaupt von mir, weil er will mich die ganze Zeit irritieren, er lenkt auch extrem ab, ne?
Ja, schauen wir uns den Film so ein bisschen so vom Aufbau an. Wir fangen mal direkt wirklich mit dem Anfang des Films an und das ist, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, eine dreiminütige Einstellung, eine totale von einem großen Raum. Sieht aus wie ein riesengroßer Vorraum, Polizei, links ein kleiner Schalter mit so einem Polizisten und dann kommt unsere Protagonistin rein, schaut sich um, geht zum Automaten, holt sich was zu trinken, trinkt was, schaut sich wieder um und das geht, glaube ich, knapp 3 Minuten. Nichts, keine Veränderung, kein Push-in, gar nichts. Wir sehen das Filmkorn, wir sehen diesen entsättigten, wahrscheinlich aufgrund des 16mm Filmmaterials Look. Und bei mir ist es halt so, ich versuche in den ersten Minuten eines Films die Leseanleitung zu finden. Das ist ja ein klassisches Mittel, die Leseanleitung, die Anleitung, wie ich diesen Film verstehen kann, irgendwie da drinnen zu finden. Und meine Gedanken waren, dass alles aneinander vorbeiläuft. Das heißt also, die beiden, die reden gar nicht miteinander. Also der Polizist, der dort da sitzt, wie auch sie. Und wir haben hier eine Sprachbarriere, die auch etabliert wird. Und ich finde das spannend, allerdings ist es keine Leseanleitung für den Film, aber es ist etwas, was den Film ständig durchzieht halt. Wir haben ständig eine Sprachbarriere. Sprache spielt tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Ja, eigentlich per se. Die ist unwichtig, die Sprache, wenn man es genau nimmt. Und wir müssen sozusagen in anderen universellen Weg finden, miteinander zu kommunizieren, um den Film verstehen zu können, auch innerhalb des Films. Und da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge drin, die im weiteren Verlauf des Films das intensivieren und steigern, dass wir den Film über Bilder verstehen, aber auch ganz viel über Sound und ganz viel über Ton. Und nach dieser langen Einstellung geht der Film eigentlich wirklich erst richtig los. Wir sind in einer Bar und da gibt es dann eine ganze Menge zu erzählen, Stefan.
Ja, in der Bar sitzt unser eben angesprochener Dr. Rossini und trinkt ein. Und wir haben das Mädel da. Wie heißt sie nochmal?
Ach so, sie, Van der Kurt.
Van der Kort, genau. Eine der zwei Hauptdarstellerinnen, sie spricht ihn an und informiert ihn darüber, dass sie Hilfe braucht bei einem schwierigen Fall, denn ihre Freundin ist aus einem Taxi gestoßen worden oder wollte es, hat es selber getan. Das sind alles so Dinge, die waren immer schön offen gelassen. Und da haben wir schon zum Beispiel eine Einstellung, so die geht auch wieder locker 2 Minuten oder so. Ne? Wir haben eine schöne halbtotale Einstellung und dann fährt die Kamera um den Raum drumherum, an der Bar drumherum. Und sucht sich eine neue Einstellung. Und was da passiert, ist einfach generell sehr, sehr verwirrend. So, weil die Figur, die da einfach in das Spiel reinkommt, generell extrem verstörend spricht, eigenartige Blicke auf sich zieht und auch da schon mit dem Ton verschachtelt wird. Da geht es nämlich schon los, dass teilweise so, man hat die visuelle und audiovisuelle Ebene und dann wird dann einfach im Ton wird einfach geschnitten und etwas anderes drüber gelegt, was einen komplett irritiert. Und da geht der Clusterfuck eigentlich schon los.
Ja, der Film, also wenn ein Stilelement des Films ist, dann ist es bewusst verschachteln und bewusst zerstören. Also zerstören, also das Bild, die Wahl sozusagen des Films, das Analoge, soll natürlich auch von einer filmästhetischen Ebene heraus betrachtet, ist es auch eine Entscheidung, aber das sind Kratzer drauf auf dem Material. Wir haben den Sound, der in verschiedenen Layern übereinander gelegt ist. Das Sounddesign allgemein möchte ich hier mal ganz besonders hervorheben, weil das eine ganz zentrale und wichtige Ebene auch für den Film ist. Also er lebt halt davon. Ohne das Sounddesign wäre dieser Film gar nicht so möglich. Es braucht er auch, wie man jetzt schon mitbekommen oder wie wir mitbekommen haben. Der Film hatte ja nicht wirklich viel Geld. Auch wenn er Medienförderung bekommen hat, gab es natürlich trotzdem insgesamt nicht viel Geld. Und wenn man überlegt, dann mit welcher kurzen Zeit sowas gedreht werden muss, wie schnell das eigentlich alles funktionieren muss und die Leute werden trotzdem ja bezahlt, ist hier wirklich was Starkes halt bei rumgekommen. Nichtsdestotrotz, die Szene an der Bar, finde ich eben halt, die ist. Lass uns mal kurz übers Licht sprechen. Ich glaube, da wird sozusagen die Idee, die Singer hier wahrscheinlich hat, auch ein bisschen deutlich, beziehungsweise in Inszenierungsstilen. In dieser Barszene gibt es ja diese Halogenleuchten und die sind in dieser Szene so angeordnet, dass es Führungslinien sind. Das heißt also, dass die Blicke verstärken. Das heißt also, wenn vorne der Doktor sitzt und daneben sitzt dann die Fanta, genau, dann gucken die beiden sich nicht nur an, sondern diese Lampen verstärken sozusagen genau diesen Effekt eben halt auch. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, was danach noch in der Toilette passiert, finde ich das wiederum sehr interessant halt, also dass da schon die Verbindung aufgebaut wird. An der Wand sind auch zum Beispiel wie so ein, was ist das?
Blumenstrauß, eine Art Blumenstrauß. Man hat so 3 Lampen, die so senkrecht, schräg, senkrecht in die Luft ragen. Und ich sagte ja gerade, dass schon die Kameraeinstellung am Anfang, die ist klar ausgerichtet und bewegt sich dann von rechts nach links so leicht um die Bar herum. Und zwischendrin hast du da bestimmt so locker 6, 7 Sekunden dieser Fahrt drin, in dem er aussieht wie ein Teufel. dem einfach Hörner auf dem Kopf hat. Und das sind Dinge, mit denen dieser Film einfach dauerhaft spielt.
Genau. Und dann kommt so eine Szene, Toilette, die Toilettenszene. Der Arzt ist jetzt sehr betrunken und die Van der Vaart, wie heißt sie nochmal? Jetzt muss ich sie mal ganz kurz gucken. Ich habe es hier aufgeschrieben, Van der Kurt. Genau, also die Van der Kurt, die bietet ihm an, hier ihm sozusagen zu helfen. Wir haben es vorher schon gesehen bei ihr, sie hat so ein kleines Etui an der Kette, wo sehr wahrscheinlich Kokain drin ist. Und das bietet sie ihm jetzt an, dass er das in der Toilette zu sich nehmen können. Und hier kommt es zu einem Kuss, der es in sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier scheint eine Art Austausch, Transformation, Übergang stattzufinden. Irgendeine Entität, die sehr wahrscheinlich Besitz von ihr ergriffen hat, wechselt jetzt den Wirt. Das kam mir schon immer irgendwie so vor, denn er hat sich danach dann auch komplett anders verhalten. Das heißt also, wir haben es hier auf jeden Fall mit einer Art Dämon zu tun. Das wird jetzt hier schon mal ersichtlich. Und danach geht es dann eigentlich schon in die Verhörsszene rein, was dann auch für den weiteren Film eigentlich der Hauptschauplatz sein wird. Das heißt also, der restliche des Films wird nur noch in einem Verhörraum stattfinden. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend gemacht, denn wir sind von Anfang an mit Teil, wie A, dieser Verhörraum aufgebaut wird, wie er angeordnet wird, wie kommuniziert wird, wie der Sound benutzt wird, damit wir dem Film folgen können. Das heißt also, es wird alles verkabelt, Mikrofone sind mit drinne, Stühle werden angeordnet wie bei einem Taxi. Das heißt also, dieses ganze Set wird, ähnlich wie es Lars von Trier zum Beispiel auch gemacht hat, in dem Anfang 2000er Film Nicole Kidman, ich komme gerade nicht auf den Namen, da ist sie am Ende auch bloß in dem Theater, wo die auf dem Boden halt einfach nur alles aufmalen. Ähnlich eben halt auch hier. Und wir kriegen diesen Film ab dann auch richtig erklärt. Also wir wissen ganz genau, wie es funktioniert und wir probieren auch immer aus. Wir machen ein paar Tests halt innerhalb des Films. Können Sie mich hören? Mikrofon, der Abhörstecker ist im Ohr von dem Doktor und all so eine Sachen. Der gibt uns die komplette Zeit, gibt er uns ja schon mit, wie er jetzt gleich kommunizieren wird, damit wir vor allen Dingen halt auch Geld sparen können. Der Film will immer Geld sparen, er muss Geld sparen. Wir können keine Szenenwechsel machen. Und ja, und jetzt wird's richtig spannend und vor allem jetzt wird's richtig verrückt.
Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Einerseits kriegen wir erklärt, wie das jetzt hier laufen wird und andererseits wird's ab dem Moment einfach so richtig wild. So, es wird richtig wild, weil man auch das Gefühl hat, dass ab jetzt, also ab dem Moment, wo wir in diesem Raum sind, hatte ich das Gefühl, dass die Hauptfigur sich auch 3-4 Mal wechselt. Und nochmal ganz kurz, bevor es in diesen Raum reingeht, in der Toilettenszene, ich möchte jetzt nicht ganz spoilern, was passiert, aber du weißt, da dreht sich dann jemand um und dieser Film macht generell etwas, der Film verortet für dich eine Szene, du lernst diese Szene kennen, du gewöhnst dich an die Szene und nach 1,5 Minuten wird die Perspektive geändert oder die Figur steht in einer anderen Perspektive, dreht sich einfach in einer Form um, die dir eine Information gibt, die für dich den gesamten Film komplett um 180 Grad dreht, sodass du manchmal das Gefühl hast, okay, Moment mal, ist das jetzt die Hauptfigur? Ist das die Hauptfigur? Das könnte auch die Hauptfigur sein. Und ab dem Moment, wo wir dann in diesem Raum drin sind und er dir auch kurz das Gefühl gibt, so er erklärt dir alles, ne, dass jetzt alles ordentlich abgesteckt ist, so man hat so kurz das Gefühl der Sicherheit. Das war nämlich auch der Moment, wo ich so motiviert war und mir dachte so, jetzt bin ich genau drin und ich will wissen, was ist jetzt hier los? Das war aber nach 10 Minuten vorbei. Nach 10 Minuten habe ich dann innerlich komplett aufgegeben, so weil es einfach nur noch hin und her springt und ein richtiger Clusterfuck wird.
Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Es wird ein Verhör stattfinden. Der Doktor, der gerade eben noch in der Bar war, mit der Van der Kurt, sie ist jetzt dort und soll mit einer Art Hypnose-Therapie, Hypnose-Verhör, soll der jetzt Luz befragen, was vorgefallen ist bei diesem Unfall. In diesem Raum gibt es jemanden, der Abhörspezialist ist, der das alles verkabelt, so eine Art wie Toningenieur fast schon, der sitzt in dem Raum selber mit drinne, in einem kleinen Kämmerchen und die Polizeikommissarin und genau, und dann geht's eigentlich schon los. Er hypnotisiert sie, dann haben wir schwarz, wir hören einfach nur. Er gibt sozusagen genau die Punkte eben halt für uns halt vor, wie sie uns Informationen übermitteln kann, welche Stimmen er hören kann. Also sie hat ja Stimmen im Kopf, sie hat bestimmte Dinge erlebt, die sollen wir als Zuschauer sozusagen vermittelt bekommen. Und er übernimmt sozusagen hier die übersetzende Rolle.
Und das macht er auf eine sehr clevere Art und Weise, indem er einfach, man hört ihn sprechen in einem schwarzen Bild und er sagt einfach nur, Luz, wenn ein Blinder in diesem Taxi sitzen würde, was würde er hören? Und ab dem Moment, das ist das, was du meintest, ohne diesem Sounddesign, was einfach großartig ist, würde dieser Film in seiner Limitierung einfach komplett absterben. Also du würdest einfach irgendwann die Energie verlieren, hier drin zu bleiben. Der Ton triggert dich in diesem Raum einfach extrem und es wird von Minute zu Minute wird es einfach immer, immer stärker. Wir haben ja dann noch einen Dolmetscher noch mit bei, der hinten in so einer Kabine drin sitzt. Zu dieser Kabine möchte ich auch noch sagen, kameratechnisch, er benutzt auch oft sehr objektive Kameraeinstellungen, ne? Also es wird alles sehr in die Mitte platziert und der Typ, der da drin sitzt, der Übersetzer, der kann ja Spanisch, der kann Deutsch und so weiter und so fort halt, ne? Der sagt ja auch, ich kann beide Sprachen. Und er kommt dann auch manchmal noch über das Gesprochene von den Dialogen, wird er noch drüber gelegt zu dem Punkt verschachtelte Tonsequenzen.
Genau, und die Ereignisse überschlagen sich jetzt nur in dem Raum. Das passiert jetzt sehr viel und wir haben Rückblenden. In diesen Rückblenden wird uns viel über Luz selber erzählt. Es wird viel über dieses Kloster nochmal erzählt. Dann gibt es hier einen sehr markigen Spruch, was so ein bisschen so eine verstörende Variante eines Vaterunsers ist. Mhm. Und der Dolmetscher weigert sich dann auch, das dann noch ein zweites und drittes Mal zu übersetzen. Und hier merken wir auch schon, das scheint was Böse sein. Also hier kann man irgendjemanden herbeirufen, herbeiführen. Ich hatte mir das auch in meinen Notizen auch so aufgeschrieben. Luz kann einen Dämon herbeiführen und das muss er halt auch mehrfach schon getan haben. Also sie versucht einen zu rufen und in meinen Notizen steht das drin, aber ich wusste nie so genau zu diesem Zeitpunkt so, wie funktioniert das jetzt? Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, vielleicht ist ja doch einer da, denn wir haben ja jemanden, der sich schon in diesem Raum befindet, der nur noch ein Wirt ist, also der beherbergt ja schon jemanden anderen. Und dieses ganze Verhör ist am Ende eigentlich so wie so eine Art Kennenlerngespräch, so ein erstes Kennenlernen. Luz hat einen Dämon herbeigeschwört und der Dämon ist jetzt durch mehrere Personen sozusagen zu diesem Ort gekommen, um dort mit ihr zu sprechen und ja, eine kleine Zeitreise halt zu machen. Das finde ich sehr spannend. Aber der Film versucht das zu jeder Zeit zu verschachteln und zu verbergen mit allem. Und das ist nur für mich so ein ganz, ganz winzig kleiner Kritikpunkt, dieses anhaltende Verschachteln. Das mag spannend sein, aber hier ist es tatsächlich einfach, die eigentliche Story ist jetzt nicht groß genug, die ist nicht ausfüllend genug, deswegen müssen wir die Stilelemente wie analogen Sound, analogen Film, das Licht, die Dialoge, dieses Ausgestellste, dieses das Zerschneiden des Tons, also das Distorten, wir müssen das alles ausstellen und so drüberlegen. Das heißt also, wir blähen den Film ein ganz kleines bisschen auf und trotzdem ergibt das wieder auch für sich wiederum Sinn. Also es macht auch den Reiz des Films wieder aus. Also es ist schon ein bisschen artifiziell, aber auch nicht zu krass, dass ich jetzt das Gefühl habe, der Film will mich verlieren. Der Film schafft ganz viel über die Atmosphäre. Und das rechne ich dem Film halt hoch an. Aber das Drehbuch, für mich persönlich, da fehlt mir noch ein kleines bisschen was, weil ich diese Mechanismen, das Torten sozusagen spüre. Also ich merke es halt. Jemand anderes, der sich mit Filmen nicht so auseinandergesetzt hat, hat insgesamt Probleme, dem Film halt zu folgen. Der möchte nicht so schnell verstanden oder dekodiert werden, was auch ja nicht Sinn des Ganzen ist. Und da kommen wir zum Thema, du hast es vorhin schon angerissen, das Drehbuch ist ja auch ein ganz klassischer Antiplot. Mhm. Stefan, was ist denn eigentlich ein Antiplot?
Ja, ich möchte mich da jetzt auch nicht ewig drin verlieren, ne? Ich möchte das mal kurz runterbrechen. Ein Antiplot funktioniert einfach so, wie, so blöd es klingt, die klassischen Plots nicht funktionieren. Wir haben keinen klassisch definierbaren Helden, wir haben kein klassisch definierbares Ende, wir haben auch nicht die klassische Struktur, dass wir einen eine Exposition haben, dann kriegt man ein Setup, dann kriegt man ein Payoff, ein Build-up und dann ein Climax. Das macht der Film einfach überhaupt nicht, die ganze Zeit nicht. Wenn du diesen Film, der geht 70 Minuten und wenn du versuchen würdest, mal rauszufinden, wo ist denn hier das Setup, der könnte überall sein. Der könnte sogar am Ende des Films sein und das ist einfach das Chaos in dieser ganzen Sache. Das ist jetzt sehr, sehr simpel runtergebrochen. Das würden manche noch sehr, sehr viel definierter nochmal ausschmücken, aber auch wir haben keine klassischen Beat-Strukturen, ne? Also man sagt ja im Drehbuchschreiben immer so, jeder Satz, jeder gesprochene Satz der beiden Figuren ist ja immer ein Beat, es folgt der Beat auf Beat auf Beat. Und selbst das macht der Film ja auch nicht, weil er ja dann auch die ganzen Tonspuren auseinanderschneidet und so weiter und auch wie die Energie von einer Figur auf die andere überträgt und du bist ständig irritiert die ganze Zeit. Der Film will einfach nicht, dass du klarkommst.
Ja, das spiegelt sich ja mit meinen Beobachtungen ja ganz genau. Also das, wie ich es auch gerade gesagt habe, der Film möchte, der hat nicht so eine klare, messerscharfe Struktur. Der Film ist ein Geflecht, so nehme ich den Film wahr. Es ist ein Geflecht. Das sind ganz viele starke visuelle Komponenten, die miteinander verbunden und verknüpft werden. Und daraus, und das ist, was vor uns mein Kritikpunkt war, jetzt auch für mich so auch das Positive und das, was den Film so besonders halt auch für mich macht hat, da schöpft er seine ganze volle Kraft halt raus. Das ist ähnlich wie bei einem Gemälde. Ja, wenn ich mir ein größeres Gemälde halt anschaue, dann schaue ich da nicht 1-2 Minuten hin und sage so, alles klar, hier geht's um die göttliche Komödie oder hier geht's jetzt um Dantes Inferno, hier geht's um eine Frau oder was weiß ich eben halt, sondern wir haben hier ganz viele Ideen drinne, die zu was komplett Neuen versponnen werden und wir selber müssen uns Gedanken machen, wir selber sind gefragt, wir müssen uns Gedanken machen und der Film gibt uns ganz viel Zeit, dass wir uns Gedanken machen können. Das finde ich immer spannend und gibt uns nicht so viel Lösungen beziehungsweise so viele Antworten, sondern bestärkt uns oder wenn wir auf die falsche Fährte kommen, kann er uns natürlich auch verlieren.
Vor allen Dingen, also was er die ganze Zeit macht, er lässt uns fühlen. So, okay. Er lässt uns ja nicht erklären oder verstehen, so, er lässt uns einfach nur fühlen. Du hast gerade was Schönes gesagt, du hast gesagt, der Film ist wie so ein Geflecht. Das passt ganz gut, denn ich könnte mir, also man sieht diesen Film und man könnte sich vorstellen, davon gibt's bestimmt noch eine zweite Schnittfassung. Und, ne, also, dass sie da rumprobiert haben, so, weil mit dem Material einfach viel geht. Man kann da einfach ganz viel verrückten Kram machen damit, aber auch, um mal kurz negativ müssen zu werden, was den Punkt angeht, so der Dr. Rossini, also der Schauspieler des Dr. Rossini, der hat auch gesagt, ja, ich verstehe, was du hier machst, also ne, unter der Prämisse, dass ich nicht verstehe, was du hier machst, aber es wäre auch ganz schön, wenn ich mal checken würde, worum es hier überhaupt geht. Und das macht aber der Regisseur ganz, ganz bewusst nicht. Also es ist fast wie ein Statement, wie hat er gesagt, er mag diese klassische Art und Weise zu arbeiten nicht. Es ist fast wie ein Statement gegen die klassische Arbeit von ja, den klassischen Plotstrukturen.
Und jetzt möchte ich ganz gerne mal einen Bogen machen und zwar eine ganz andere Richtung, nämlich zu meinen Anfangsworten, als ich gesagt habe, das ist ein deutscher Film, ein deutscher Genrefilm, der Filmförderung bekommen hat. Wir sind jetzt hier im Jahre 2021. Jan Böhmermann hat vor nicht mal einer Woche ein interessantes und spannendes Video gemacht zum Thema Filmförderung. Das haue ich euch in die Shownotes, wie eigentlich deutsche Filmförderung funktioniert. Grob runtergebrochen hat es natürlich und ein bisschen auch überspitzt. Und auch die Filmförderung in NRW kommt dabei auch nicht sehr gut weg. Da ist dieser Film mir tatsächlich wirklich ein Novum. Also gerade wenn man sieht, was in Deutschland veröffentlicht wird, wie es veröffentlicht wird, wo die Fördergelder eigentlich hingehen und ob das nur zwei Ohrkätzchen oder ihr wisst sicherlich, worauf wir hinaus wollen. Das ist hier eine Antithese zum deutschen Film, der wiederum deutsche Filmförderung bekommen hat. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass das überhaupt funktioniert. Also wie das dazu gekommen ist, wenn ich dran denke, wie lange hier so ein Drehbuch in der Förderungsphase stecken kann, bis zu 7 Jahre, ist hier gar keine Seltenheit. Und da finde ich das wirklich schon beachtlich, dass hier mit einem sehr fragmentarischen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber mit so einem Drehbuch du hier tatsächlich durchkommst. Und das finde ich halt auch gut. Und das ist keine Kritik oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich, ich finde es wirklich sehr, 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 sehr spannend, dass gerade in so einer Diskussion, der wir uns befinden gerade, es eben halt auch ein paar Ausreißer gibt, vor allem im Genrefilm, was ja auch an sich auch mal ein schönes Thema wäre. Genrefilm im deutschen Film ist ja sehr selten. Und wenn es das halt gibt, dann läuft es meist unter Radar. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch der Nachtmahr ein, zum Beispiel. Genau, und da reiht sich der Film eben halt mit ein. Unabhängig jetzt dazu, der Film hat ja eine schöne Wertigkeit. Da haben wir schon drüber gesprochen, die der Film auch für sich auch ausspielt. Der Film ist gedreht auf 16 mm Film. Also sie haben noch eine ganz alte Arri, 16 mm Kamera. Dann auf Kodak-Film geprintet. Also der hat so eine Griffigkeit, der ist so haptisch, so eine schöne Grobkörnigkeit. Wir haben ja hier von Bildstörungen hier die Blu-ray vorliegen und das ist wunderbar, halt auch abgetastet. Also es ist genauso wie es sein soll. Da kann man wirklich sagen, es ist sehr schön, dass wir in einem digitalen Zeitalter analogen Film so genießen können. Klingt wie ein Widerspruch an sich, aber das macht schon wirklich Spaß. Und auch der Ton ist so schön analog und der Film zeigt uns auch im Film, dass dort auch analog gearbeitet wird mit Bandrekordern. Und da habe ich jetzt eine Frage auch an dich, so als, als Filmfan. Also, ich meine, du magst ja auch viel computergeneriertes, wenn es gut gemacht ist, weil du es selber machst. Du machst selber 3D-Animationen. Wie ist denn so deine Verbindung mit diesem Analogen, dieses Analoge? Greift dich das? Ist das wirklich ein Stilelement, was ein Film automatisch für dich aufwertet? Oder ist das so, ich sag mal so ein bisschen, weil es gerade auch trendy ist, auch digitales Material auch analog aussehen zu lassen? Oder ist dir das doch einfach egal? Wie siehst du das? Und gerade in Bezug natürlich auch auf den Film, funktioniert das dann auch bei dem Film?
Das kann ich ganz klar beantworten. Für mich, ich finde das absolut lecker. Ich liebe das. Ich liebe digitale Filme genauso viel wie solche Filme. Ich muss sagen, wenn wir die erste Kameraeinstellung haben, wie sie da reinkommt in diesen Riesenraum, ohne Mist, das Ganze hat sich angefühlt nach DDR. So, einfach dieser ganze Look. Und das ist so ein bisschen, das ist einfach so ein Geschmack. Das ist wie, als würdest du einfach in einen gewissen Apfel aus einer gewissen Region beißen, der nur so schmeckt, wenn er aus dieser Region kommt halt so. Und das ist genau das. Also für mich ist das ganz, ganz toll. Und was du bei diesem Film auch extrem merkst, ist, dass dieses Analoge hier nicht gefaked wurde. Dass es halt wirklich echtes Korn ist und das Korn ist wirklich krass. Also ich habe selten so ein schönes Filmkorn gesehen. Und das macht was mit der Welt, ne? Weil die Räume sind halt generell, also die Räume sind schon etwas älter. Das ist ein Altbau, in dem alles stattfindet. Und mit diesem Look bringt dich das wirklich tatsächlich in eine Zeit, die dich aus dem heutigen Hier und Jetzt auf jeden Fall rausholt. Und das ist absolut genießbar. Es ist absolut richtig, richtig schön. Wenn wir gerade schon zu diesem Thema analog gerade kommen und so weiter, weißt du, woran mich die erste Szene auch erinnert hat in der Bar mit der Dame? Das war für mich schon irgendwie ein bisschen Tarantino-like. So irgendwie. Es hat mich irgendwie an die Machart so ein bisschen erinnert. Hat einfach diese verschrobenen Figuren auch halt, ja. Dieses komische Getue von den Figuren. Sie kommen da einfach rein und sie stellen die Welt auf den Kopf und die Art und Weise, wie er mit Licht, dem Korn und der Kamera, die Kamerabewegung auch so, wie sauber der Grip gemacht wurde, ne? Also, das ist einfach das pure Filmhandwerk und es hat mich hin und wieder tatsächlich auch an Tarantino erinnert, vor allen Dingen auch, wenn ich dieses Bild hier gerade sehe. Da gibt es so zwei, drei Einstellungen dann auch in dem Verhörraum, auch mit dem Dude, der in der Box drin sitzt und sowas. Also irgendwie hat mich das so ein bisschen an diese Machart erinnert.
Da sprichst du was Gutes an. Ich glaube, dass Tim Singer auf jeden Fall viele Einflüsse hatte. Nicht zuletzt David Lynch. Also das, denke ich, kann man schon ganz gut adressieren. Gleichwohl ich manchmal auch Einstellungen hatte, da will Kubrick mit Shining anklopfen. Also wirklich gerade Szenen in diesem ganzen Gebäude, die Einstellung mit dem Sounddesign, also das weckt das halt schon in mir. Aber ansonsten hat sich das bei mir beim Sehen nicht vordergründig aufgedrängt. Also da habe ich nicht die Einflüsse wahrgenommen. Ging zumindest mir so. Ich habe den Film tatsächlich genossen. Das ging mir auch damals im Kino so. Da, der hat schon was, eine eigene Handschrift. Also der hat schon eine eigene Sprache. Das merkst du halt schon. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, was hier als nächstes kommt. Also was für eine Idee er dann auch umsetzt, weil hier merkt man schon, da ist halt auch was da. Und wenn man ein bisschen das Bonusmaterial hier auch verfolgt, er arbeitet ja auch mit schon längere Zeit mit den gleichen Leuten ja zusammen, also hinter der Kamera. Und Produktionsdesign, also der hat schon einen ganz klaren Stil, hat er schon, den kann ich da ausmachen. Aber wenn du das natürlich da drinnen siehst, dass das Bild gibt, also gerade dieses Analoge, das gibt es ja auch schon mit sich. Tarantino von sich selber sagt ja auch, nur analog ist halt das Wahre, am besten halt noch in 70 Millimeter. Na, that's the way. Habe ich jetzt nicht gesehen, ist aber auch trotzdem. Ist wahrscheinlich möglich,
Aber
ne?
nur ein Gefühl, ne?
Genau. Ganz so viel gibt es tatsächlich auch nicht sagen. Es gibt sicherlich viel zu sagen, aber um vielleicht noch einen Bogen noch zu finden, wir haben das Bonusmaterial jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich würde es nur ein letztes Mal noch ausreizen. Es gibt ja sehr schöne Interviews, auch mit den Darstellern selber, die meine Thesen dann am Ende, beziehungsweise meine Vermutungen, was diese Geschichte eigentlich sein könnten, hier ein kleines bisschen bestätigt haben. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber vielleicht spätestens jetzt hier an der Stelle, vielleicht doch lieber kurz skippen, beziehungsweise Film anschauen, wieder her zurückkommen. Denn die Darstellerin, die Van der Kurt spielt, die sagt dann selber noch so grob zusammengebrochen, in dem Film geht es eigentlich um den Teufel, der seine Geliebte sucht. Und der kann hier durch verschiedene Körper durchschlüpfen, bis er sie gefunden hat. Und Luz ist in der Lage, mit diesem Spruch, diesem Vater Unser, diesem verrückten Version davon, den zu beschwören. Und jetzt sucht er sie sozusagen, jetzt hat er sie dann auch irgendwann auch gefunden. Und das ist so grob die Geschichte. Finde ich spannend, wie er es dann am Ende wirklich zerpflückt, distortet, wie du so schön sagst, hat, wie es stilisiert hat, um sich den Weg in unsere Köpfe zu bahnen. Ich habe meinen Spaß mit dem Film jetzt das zweite Mal gesehen, es wird nicht das letzte Mal sein. Und ja, es gibt so viele schöne kleine Details noch in diesem Film, die besprechenswert sind. Nicht zuletzt zum Beispiel sowas wie Toilettenszene. Da ist ein kleines Tag hinten an der Wand. Und was steht auf dem Tag drauf? Da steht einfach nur drauf Van der Kurt. Oder in der Barszene. Die beiden sitzen nebeneinander. Hinten an der Wand ist ein Bild. Und da ist Luz halt drauf. Und alle so eine Sachen, also der Film ist schon vollgesteckt, da sind ganz viele Ideen zusammengeflossen. Und so viel Liebe, die in diesem Film drin steckt, so viel, wie sagst du immer so schön, empfinde ich eben halt auch von dem Film. Also ganz viel Liebe für diesen Film. Ihr merkt schon, kommen schon so langsam Richtung Fazit. Ich gebe es vorweg, absolute Empfehlung. Ich finde den Film ganz fantastisch. Das ist eine sehr schöne. Kleiner Genrebeitrag aus Deutschland und der braucht definitiv mehr Aufmerksamkeit. Und ja, es war schön, den wieder gesehen zu haben. Und ja, hoffentlich könnt ihr den auch bald sehen. Den kriegt ihr auf jeden Fall über Bildstörung. Und ja, das Schlusswort möchte ich ganz gerne noch dem Stefan geben.
Ja, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe auch deinem Rat gefolgt. Ich habe mir nichts durchgelesen und es hat sich absolut gelohnt. Ich kann nur sagen, dieser Film ist eine sehr, sehr ästhetische und handwerklich grandiose Erfahrung. Und deswegen werde ich mir den Film auf jeden Fall besorgen. Der wird auf jeden Fall in meinem Schrank landen. Also ich bin sehr, sehr begeistert und eine Erfahrung, das ist schon, ich glaube, genau das richtige Fazit dafür.
Wunderbar. Dann bin ich fein. Wir sind fein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wenn ihr Filmwünsche habt, wenn ihr Kritik habt oder euch sonst noch irgendwas einfällt, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Gebt uns auch gerne mal eine Bewertung auf iTunes. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi.
Alles Gute, bye bye.